Hallo und herzlich willkommen zu Potenzialcast, dem Podcast von Tanja Degner. Der Sinn des Lebens und wachsender Zufriedenheit. Diese Frage stellt sich mir schon wirklich seit einer langen, langen Zeit mit Inhalten wie, was ist eigentlich der Sinn von dem, was ich gerade erlebe? Was ist sinnvoll für mich? Was ist sinnvoll für andere? Und wie fühlt sich eigentlich ein sinnerfülltes Leben an? Die schlechte Nachricht ist, die eine goldene Regel habe ich bisher nicht gefunden. Vielleicht existiert sie auch gar nicht. Aber in meinen Recherchen und Erfahrungen in der Praxis haben sich Faktoren gezeigt, die Gültigkeit haben in Bezug auf eine höhere und wachsende Zufriedenheit und vielleicht Antworten auf die Fragen nach dem Sinn des Lebens auch bereitstellen. In diesem Beitrag wird es um einige dieser Faktoren gehen, nämlich der Frage, wie wir uns geistig, körperlich und mit dem Leben mehr verbunden fühlen können. Doch zunächst einmal, was ist eigentlich dieser Sinn? Die Grundlage unseres Lebens und Handels scheint ja der Wunsch nach Sinnhaftigkeit zu sein. Und die Frage lässt sich dabei aus zwei Perspektiven betrachten, nämlich einmal im Hinblick auf den Wunsch von uns, etwas Sinnhaftes zu tun. Und hier bezieht sich dann der Sinn auf unser Handeln. Und zum anderen die Suche nach dem Sinn in Bezug auf der eigenen Daseinsberechtigung. Und hier zeigt sich eher ein Wunsch, sich selbst zu verstehen und damit vielleicht auch etwas zeitlich Überdauerndes erschaffen zu wollen. Wenn wir jetzt erst einmal die erste Perspektive nehmen, nämlich die Frage nach dem sinnvollen Handeln, ist es ja so, dass wir in einer Situation, die nicht mit uns übereinstimmt, was wir ersehnen oder erwarten, fragen, dass wir gerne eigentlich in diesem Moment auch die Sinnfrage stellen. Nämlich der Zweifel kommt ja sofort hoch, dass ich mich in diesem Moment frage, will ich das, macht das überhaupt Sinn, was ich da tue? In dem Moment fragen wir uns, warum ist dieses Ereignis passiert? Wir möchten die Ursache und damit den Zusammenhang verstehen. Sicherlich auch, weil wir die Ergebnisse unseres Lebens gerne in dem Sinne beeinflussen wollen, dass wir das Gefühl haben, eine Selbstbestimmung ausdrücken können oder eben auch das Gefühl haben, frei zu sein in unserem Handeln. Und wenn etwas nicht so läuft, wie wir uns das wünschen, dann entsteht natürlich gleichzeitig das Gefühl, eigentlich möchte ich daraus lernen, ich möchte es verändern, damit es eigentlich in Zukunft vielleicht anders verläuft und ich vor allen Dingen mit den Ergebnissen, die daraus resultieren, zufrieden bin. In diesem Moment offenbart sich die Möglichkeit, aus einer Situation zu lernen und aus einem anderen Momentum heraus dann auch andere Ergebnisse erzielen zu können. Da wir ja nicht alle Ereignisse unseres Lebens beeinflussen können, ist ja quasi auch hier zu unterscheiden, wann können wir aktiv in unserem Leben handeln und damit unser Erleben auch beeinflussen und welche Situationen sind so, dass wir eigentlich aufgefordert sind, unsere Haltung der Situation entsprechend anzupassen. Betrachten wir Momente, in denen Dinge nicht so laufen, wie du dir das so wünschst. In diesem Moment ist ja die Frage, kannst du das beeinflussen oder nicht? Wenn wir jetzt abhängig sind von anderen oder von äußeren Faktoren, dann sind wir ja nur bedingt in der Lage, etwas beizutragen, was das eigene Erleben verändert. Gleichzeitig haben wir aber vielleicht Emotionen wie Zweifel, Wut, Ärger, Traurigkeit, Hilflosigkeit, die eigentlich in diesem Moment diesen Veränderungswunsch, ich möchte es eigentlich anders, ich möchte meine Situation verändern, anzeigen und dennoch ändert das nichts an der Situation selbst. In diesem Moment sind wir aufgefordert, unsere Haltung der Situation gegenüber anzupassen. Denn die Situation ist, wie sie ist. Gleichzeitig ändert ein wütend darüber sein, ein traurig darüber sein, gar nichts. Außer, dass wir vielleicht immer tiefer in so eine Emotionsspirale hineinrutschen, immer mehr Gedanken haben, immer mehr das Gefühl haben, vielleicht auch uns ohnmächtig zu fühlen. Haltung verändern würde gleichzeitig bedeuten, dass ich in diesem Moment auch mich in der Lage sehen kann, okay, was ist, wenn ich die Situation so sein lasse? Also ich nehme an, dass sie da ist. Es ist so, wie es ist. Und gleichzeitig in einem guten Kontakt mit mir selbst bin, um handlungsfähig im Rahmen meiner Möglichkeiten zu bleiben. Hier wäre sozusagen der Sinn darauf bezogen, in einer Verbundenheit mit sich selbst heraus aktiv handlungsfähig zu sein und gleichzeitig eben auch durch eine gesunde Haltung der Situation gegenüber auch eine handlungsfähige Position überhaupt erst einnehmen zu können. Die zweite Frage, die sich ja stellt, ist, wenn der Sinn sich auf unsere Identität bezieht, also wer wir denn da so sind, dann haben wir gleichzeitig die Frage nach unserem Dasein. Also wie möchten wir eigentlich unser Leben gestalten? Präsent sein hier in unserem Leben? Wie möchte sich Leben eigentlich ausdrücken, sodass sich das als Widerspiegelung von uns selbst anfühlt? Und hier ist die Sinnfrage die Perspektive von etwas Übergeordnetem, das Streben nach etwas Größerem und damit auch nach dem, wie wollen wir uns hier eigentlich auch verwirklichen? Was wollen wir hier hinterlassen? Wer wollen wir hier sein? Und dabei ist Wachstum ein Prozess, ein Streben nach dem, wer wir denn hier sind und kein Momentum, also kein Ziel, was in einem einzigen Moment sichtbar wird und ab dem Moment wissen wir es. Wenn wir Pflanzen beim Wachstum beobachten, dann lässt sich feststellen, dass sie sich sehr stark ihrer Umgebung anpassen. Das heißt, die Bedingungen, unter denen sie existieren, bestimmen auch ihre Wachstumsmöglichkeiten. Wenn der Boden beispielsweise genügend Nährstoffe hat und die Bedingungen günstig sind für das Wachstum, dann wird sich auch die Pflanze ausdehnen und gleichzeitig eben dem Licht entgegenstreben und ihr Potenzial von ganz alleine entfalten. Wenn sich die Bedingungen aber ändern, kann man wiederum beobachten, dass Pflanzen sich den Umständen dahingehend anpassen, dass sie sich erhalten wollen. Und übertragen auf den Menschen könnte man das so deuten, dass eigentlich Lernen zum einen von günstigen Rahmenbedingungen abhängt und da natürlich auch der Frage, was sind diese günstigen Rahmenbedingungen für jeden Einzelnen? Und zum anderen eben, dass es ein Prozess ist, dass eigene innewohnende Potenzial zur Entfaltung zu bringen. Interessant dabei ist, dass wir nie daran zweifeln würden, dass eine Rose unter günstigen Wachstumsbedingungen automatisch ihr schönstes Bild, ihre schönste Blüte hervorbringt. Doch wir zweifeln stets an uns selbst und scheinen oftmals keinen natürlichen Zugang zu unserem Potenzial zu haben. Wie kann das sein? Auch hier ist die Frage der günstigen Rahmenbedingungen. Wie schaffe ich mir auch selbst günstige Rahmenbedingungen, die ein Wachstum von mir persönlich nicht nur befördern, sondern, und das ist ganz entscheidend, von ganz alleine hervorbringen? Und hier kommen jetzt die Faktoren ins Spiel, die ein wachsendes Zufriedenheitserleben von ganz alleine begünstigen oder eben auch zumindest Faktoren darstellen, die uns diese Sinnfrage, also die innere Zufriedenheit, Stück für Stück beantworten können. Grundlegend ist dabei, dass Wachstum ein Anpassungsprozess ist. Und durch eine Situation in unserem Leben können wir uns in unseren Gewohnheiten, in unseren Überzeugungen über uns selbst oder Erwartungen in Bezug auf andere irritiert fühlen. Und dieser ausgelöste innere und vielleicht auch sogar zusätzlich äußere Konflikt ist dabei oftmals wie ein Fehler und widerspricht zutiefst unserem Wunsch nach Harmonie, also nach einem Gleichgewicht, einer inneren Stimmigkeit. Wir versuchen also, jetzt diesen Fehler in irgendeiner Weise auszukorrigieren. Und jeder hat da so seine Strategien, nämlich wir können diesen Fehler ignorieren, wir können ihn umgehen, wir können davor fliehen oder wir können in irgendeiner Weise versuchen, aktiv damit umzugehen. Dieser wahrgenommene Fehler ist aber genau die Möglichkeit zu wachsen. Und der Schlüssel für dieses Wachstum liegt in einem guten Kontakt mit sich selbst. Und ich meine damit nicht, dass du weißt, was du willst und was du nicht willst und unter welchen Bedingungen du irgendwas willst. Denn nicht immer ist uns das bewusst zugänglich. Und gleichzeitig ist es so, dass wir eben Zugang haben zu unseren emotionalen und körperlichen Prozessen. Wir können Vorgänge in unserem Kopf, in unserem Körper reflektieren. Und das ist im Grunde genommen die Grundlage dann dafür, dass wir auch Antworten finden. Und jegliche Empfehlungen zu gesunder Nahrung, körperlicher Bewegung oder auch anderen Lebensbereichen machen nur Sinn, wenn wir spüren, was uns in diesem Moment gut tut. Also was wir brauchen, um mental, emotional und körperlich zu wachsen. Also was sind die günstigen Rahmenbedingungen, die für uns selbst Gültigkeit haben? Das körperliche Wohlbefinden hängt also entscheidend davon ab, ob wir in einem Zustand innerer Stimmigkeit sind, was sich emotional in dem Gefühl von Zufriedenheit darstellt. Was können wir also tun, um diese Zufriedenheit, dieses Wohlbefinden zu steigern? Wir haben schon gesagt, dass eigentlich eine Rose von ganz alleine wächst unter günstigen Rahmenbedingungen und vor allen Dingen, dass sie eigentlich genau weiß, wer sie ist, wenn man sie nur lässt. Also ist die Frage, wie können wir uns lassen, sodass wir das, wie wir gedacht sind, sodass das, was in uns innewohnt, tatsächlich auch mal hier zu einer Entfaltung kommen kann. Carl Rogers bezeichnet das als Selbstaktualisierungstendenz, dass eben unter günstigen Bedingungen es eine inhärente, also dem Menschen innewohnende Tendenz zur Entfaltung gibt. Und dass Umstände oder innere Prozesse Konflikte oder Widerstände auslösen, die letztlich als Wachstumsprozesse anzusehen sind. Dementsprechend sind wir an erster Stelle gefordert, unsere Haltung gegenüber diesen ausgelösten Konflikten zu hinterfragen. Also wie ist eigentlich meine Einstellung dazu, dass irgendwas in meinem Leben passiert, was ich nicht will oder was nicht passt? Oder dass ich in mir Konflikte habe, die ich eigentlich immer wieder weghaben will. Ich mich selber immer wieder kritisiere, was ich alles nicht tue, wer ich nicht bin, was ich sein sollte und noch nicht bin. All dies wäre in diesem ersten Schritt anzuschauen, inwieweit passt das eigentlich zu dem, dass ich für mich selber günstige Rahmenbedingungen schaffen kann. Ein wichtiger Punkt für Anpassungsprozesse ist energievolle Ernährung. Jeder Körper ist anders und dementsprechend gibt es auch nicht die eine gesunde Ernährung, auch wenn viele das hier so behaupten. Jeder benötigt jedoch eine Energiebereitstellung und damit eben auch die Grundlage für den Körper herzustellen, für das Zusammenwirken der Systeme und auch ein ideales Funktionieren der Körperfunktionen. Und dafür gibt es natürlich eindeutige Belege wissenschaftlich betrachtet, was den Körper in seiner Funktion unterstützt und welche Nahrungsmittel zu vorzeitiger Alterung, Verlust von Vitalität oder zu Krankheiten führen können. Und aber auch hier ist dabei darauf zu achten, wie reagiert mein eigener Körper auf bestimmte Lebensmittel? Wie fühle ich mich, wenn ich etwas gegessen habe, wenn ich eine bestimmte Menge von Nährstoffen zu mir genommen habe? Und in welchem Zeitraum diese Nährstoffaufnahme erfolgt? Und das klingt jetzt irgendwie so banal, aber genau sich selbst als diese Stimmgabel zu betrachten, ist der erste Schritt, günstige Rahmenbedingungen für Wachstum zu legen, denn ich bin mir selbst am nächsten. Ich fühle mich selbst am stärksten. Und damit eben auch zu schauen, was von dem, was angeboten wird, tut mir gut, in welcher Menge, in welcher Zeit. Und auch da nicht irgendwem zu glauben, irgendeiner Richtung, irgendeiner Diätform, sondern letztlich auf die eigene Beobachtung und den eigenen Prozess im Miteinander mit dem Körper zu achten. Der zweite Faktor ist körperliche Bewegung. Die Anatomie unseres Körpers bedingt eine ausreichende Menge körperlicher Bewegung pro Tag. Es gibt immer wieder so Zahlen wie 10.000 Schritte, die da irgendwie das Maß aller Dinge sein sollen. Aber das ist letztlich alles nur ein Richtwert, der versucht wird, irgendwie aufzuzeigen, dass wir uns mehr bewegen sollten, als wir es tatsächlich derzeit vielleicht tun. Grundlegend ist hier, der Körper benötigt Training, damit die Muskelfunktion und das Herz-Kreislauf-System gestärkt werden. Und Muskelfunktion ist zum Beispiel so, dass Muskeln, die aufgebaut sind, die Knochen mit Nährstoffen versorgen. Es ist sowas wie ein Gate, eine Brücke. Wenn also keine Muskulatur aufgebaut wird, ist es so, dass auf Dauer auf jeden Fall irgendwann Probleme bestehen. Nicht nur in Form von Rückenschmerzen, sondern eben auch in dem, dass es ein Nährstoffdefizit in bestimmten Bereichen des Körpers geben wird. Welche körperliche Bewegung dabei genau dem entspricht, was Spaß macht oder Wohlbefinden auslöst, ist auch hier wieder völlig individuell. Auch hier wieder die Frage, wie fühlt sich mein Körper an nach der Bewegung, während der Bewegung und damit auch bestimmte Bewegungseinheiten immer wieder auf die Menge, auf die Intensität hin zu überprüfen. Ist das wirklich das, was mich nährt und eine wohlige Erschöpfung auslöst, oder fühle ich mich geradezu ausgelaugt und habe tagelang vielleicht das Gefühl, dass mein Körper sich von der Belastung erholen muss? Dann ist die Frage, warum brauche ich das, dass mein Körper an die Grenze des Machbaren geführt wird? Spüre ich mich dann nur auf diese Weise? Bin ich leistungsorientiert? Welche Gedanken stehen dahinter, dass ich auf diese Weise mit mir umgehe? Und ist das günstig wiederum auch auf lange Sicht? Also in 5 Jahre, in 10 Jahre, in 20 Jahre. Wie geht es mir dann? Dritter Faktor, und der ist für unser Menschsein als soziales Wesen sehr, sehr wichtig. Soziale Interaktion. Ich kann gar nicht genug betonen, wie wichtig soziale Interaktion ist, denn vom Ich zum Du, sagte schon der Herr Buber, wir lernen über ein Miteinander, aber auch ein Miteinander und Berührung, Nähe sind so etwas wie die Grundlage dafür, dass wir uns entfalten wollen, dass wir ganz von allein das Gefühl von Vertrauen und von einem Genährtsein haben. Und viele wissenschaftliche Untersuchungen weisen darauf hin, dass das stabile Vorhandensein sozialer Strukturen ein entscheidender Faktor auch für geistige und körperliche Gesundheit sind. Da das Gefühl von Geborgenheit, Nähe und Liebe ein Grundnahrungsmittel ist, bleibt also auch für Gesundheit darauf zu achten, wie gelingt es mir, positive und die Betonung liegt auf positiv, positive Interaktionen in meinem Leben zu gestalten, die mich nähren, auch inhaltlich nähren. Also mit wem kann ich mich hier auch formal oder informell verbinden, um geistig auch zu wachsen? Ein weiterer Faktor ist Entspannung. Lernen braucht Entspannung. Wer zum Beispiel schon Trainingsprozesse betrachtet hat, da gibt es immer die Regel, dass auf eine eine Leistungseinheit eine Entspannungsphase folgen muss, damit der Körper entsprechend Adaptationsprozesse, also Anpassungsprozesse leisten kann. Man spricht dann von Übertraining, wenn diese Ruhephasen zu kurz sind, und damit steigt auch gleichzeitig die Verletzungsgefahr. Das gilt aber auch für alles andere in unserem Leben. Wir brauchen eine ausreichende Menge Schlaf, wir brauchen Ruhephasen nach bestimmten Anspannungen, nach bestimmten stressigen Zeiten, und das nicht erst nach 14 Tagen oder beim Urlaub einmal im Jahr, sondern tatsächlich so, dass es in jedem Tag diese Einheiten gibt, dass es ausreichend Schlaf und vor allen Dingen auch das Gefühl von Erholung von Anspannung gibt. Der letzte Faktor, den ich hier benennen möchte, ist die Reflexion. Die Reflexion ist gleichzeitig eben zu betrachten als ein bewusster Umgang mit uns selbst und damit tatsächlich das persönliche Erleben nicht als gegeben zu nehmen, sondern für einen Wachstumsprozess gleichzeitig Ereignisse auch dahingehend zu hinterfragen, ob sie dementsprechend, was man erreichen will, ob sie dementsprechend, was man erreichen möchte, wie man sich fühlen möchte, wer man denn sein will. Und auch da für sich selber eine Struktur zu schaffen, die diese Reflexionen auch wirklich ritualisieren. Also entweder einmal am Tag, einmal in der Woche, einmal im Monat draufzuschauen, inwieweit sind meine Handlungen dem entsprechend, wie ich vorangehen möchte. Und mit sich selbst dabei in einen Kontakt zu kommen, erscheint in Krisenzeiten besonders schwer, vor allen Dingen auch in Zeiten, in denen Prozesse immer mehr an Schnelligkeit gewinnen, wir erhöhte Anforderungen haben oder auch vor allen Dingen so ein Trend besteht, sich immer mehr mit vielen Dingen gleichzeitig multitaskingmäßig zu beschäftigen. Und der Wunsch nach einem besseren Leben oder mehr Zufriedenheit steigert oftmals den Drang danach, erst einmal noch mehr haben zu wollen, weil man glaubt, wenn man das dann hat, dann würde sich diese Zufriedenheit einstellen. Das führt aber dazu, dass wir noch mehr leisten müssen und noch mehr von all dem tun müssen, was wir eigentlich vielleicht hinterfragen sollten, ob es uns wirklich gut tut. Daher ist es so, dass der Blick eigentlich wieder auf sich selbst zu richten erfordert eine Entscheidung, nämlich die Entscheidung für einen Perspektivwechsel. In meinen Augen liegt der Sinn eines bewussten Umgangs mit uns selbst darin, unsere Aufmerksamkeit wieder auf uns selbst zu richten und zu erkennen, dass unser Potenzial bereits in uns angelegt ist. Wir müssen es nicht erst im Außen oder in einer fernen Zukunft suchen, sondern unsere Aufgabe besteht vielmehr darin, günstige Rahmenbedingungen zu schaffen, die es uns erlauben, dass wir uns von ganz alleine und auf eine natürliche Weise entfalten können. Jede Veränderung beginnt mit einer Entscheidung. Es sind jedoch die kleinen, kontinuierlichen Schritte, die den Unterschied machen. Für eine bewusste Verbindung mit dem eigenen Potenzial. Wenn du diese Episode toll fandst, freue ich mich, wenn du diesen Channel abonnierst und auch gerne weiterleitest. Und mehr über mich und meine Arbeit zur Potenzialentwicklung findest du unter www.potenzial.online.